Olli, das ist Folge 57. Laura, wir brauchen einen Gast. Wir brauchen mal wieder einen Gast, und zwar jemanden, der, Olli, der singen kann, der tanzen kann, lustige Sketche.
Käffchen, Laura?
Tee, machst du mir einen Tee und machst du mir ein bisschen Zitrone rein?
Danny, Tee, Käffchen?
Ich nehme Käffchen.
Käffchen, mit Milch oder mit Zucker?
Mit Zucker. Oder hast du Süßstoff?
Süßstoff habe ich. Olli, Tee, Käffchen?
Für mich ein Käffchen.
Käffchen, Laura?
Nee, Tee. Ich hätte gern einen Tee.
Danny, Tee oder Käffchen?
Käffchen.
Käffchen. Olli?
Für mich lieber gar nichts.
Hallo Laura, hallo Danny, hallo Olli.
Hallo Petra, hallo Olli.
Hallo Laura.
Hallo Danny.
Wir sind so froh, dass du hier bist, weil es ist wirklich eine Ehre,
ja,
weil du die Erste bist, die in dem Film mitgespielt hat, den wir ja minutenweise besprechen. Und wir hier jetzt von dir hoffen, so ganz viele, alles was du natürlich erzählen darfst, Backstage-Informationen kriegen, die wir sonst nirgendwo herbekommen.
Ja, ich bin auch einer wenigen Überlebenden, glaube ich, oder?
Aber keine Sorge, wir haben auch fachliche Fragen. Wir haben die ganze Nacht vor Aufregung nicht geschlafen, seit heute Morgen um 6 noch ein paar Achtsamkeitsübungen gemacht. Jetzt sitzen wir hier voll fresh.
Wenn wir Gäste haben, stellt dir Olli die kurz vor. Willst du das machen, die Petra vorstellen? Du musst dann hinterher sagen, ob wir dich gut vorgestellt haben oder was vergessen.
Es wäre mir ein Fest. Für alle ZuhörerInnen, die es nicht wissen, Petra Zieser hat Theaterwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Schauspiel bei Wolfgang Büttner studiert. Ihr erstes Bühnenengagement hatte sie an der Münchner Schauburg, später im Kinder- und Jugendtheater Grips in Berlin. Und Petra Zieser, zumindest sagt es das Internet und ich habe mich auch davon überzeugen können, kann auch Musical und war festes Mitglied des Ensembles am Thalia Theater in Hamburg. 1992 ist Petra nach Berlin zurückgekehrt und arbeitet dort als freie Schauspielerin. Wikipedia sagt übrigens zu dir, Petra, zu deinen bekanntesten Filmen zählen Linie 1 von Reinhard Hauff, Kein Pardon von Harpe Kerkeling und Erleuchtung garantiert von Doris Dörrie. Für die Darstellung der Marlies Kolle in Kolle, ein Leben für Sex und Liebe, da müssen wir noch drüber sprechen, ich arbeite in AIDS-Hilfe, es interessiert mich total, hast du 2002 den Deutschen Fernsehpreis erhalten und hattest darüber hinaus zahlreiche Rollen in Forsthaus Falkenau, Der Alte, Ein Fall für zwei, Soko Leipzig, Balko Zimmerfrei und in der Satire-Sendung Scheibenwischer. Und außerdem bist du auch Mitglied der Deutschen Filmakademie, deren Vorstand du bis 2021 angehörtest. Und heute bist du hier. Wir schnappen über vor Freude. Ich habe mir extra die Ohrhaare gestutzt vor Aufregung. Und wir begrüßen dich mit einem dicken, dicken Applaus.
Vielen Dank, großartig. So fängt der Tag gut an.
Wir machen ja minutenweise kein Pardon-Podcast. Das heißt, wir haben natürlich die wichtigste Frage an dich zuallererst.
Wann hast du eigentlich das letzte Mal kein Pardon geguckt?
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, genau.
Den ganzen Film, in der Tat, weil der ist jetzt seit relativ kurzer Zeit auf Netflix. Mhm. Und läuft, glaube ich, super da. Und da habe ich ihn mir in der Tat seit ewig vielen Jahren das erste Mal wieder voll durch angeschaut. Und habe so gelacht.
Das ist schön. Ich wollte gerade fragen, und wie war's? Also es war einfach schön.
Ja, das ist wirklich witzig, so mit Abstand. Ich bin ja auch so eine Filmeguckerin, also ich bin eine Cineastin auch. Also wirklich auch zu sehen, wie gut der ist, der Film. Also abgesehen davon, wie lustig. Ich habe einen kurzen Take gepostet auf dem Instagram, wie der auf Netflix kam, wo der vorspricht, Harpe Kerkeling. Und dann habe ich ganz viele Leute, die mir in Kommentaren geschrieben haben, wie toll sie den Ausschnitt und was da alles drin ist in diesem Ausschnitt. Wie liebevoll das gemacht ist und wie witzig und lauter kleine Details. Also ich war ganz begeistert.
Schön.
Das geht uns ja in der Tat auch so. Wir haben gedacht, auch wir machen das mal, sprechen jede Minute einzeln durch und haben in unseren 56 Folgen schon Dinge entdeckt, über die wir manchmal auch streiten oder total überrascht sind oder darüber diskutieren, wie das so gemeint ist. Wirst du denn heutzutage auf den Film noch angesprochen?
Ununterbrochen. Es ist wirklich, das glaubt ihr nicht. Das ist, und vor allem junge Leute, der ist so Kult, dieser Film. Und auf der Straße sagen die Käffchen. Das ist wirklich irre. Oder sie sind, wenn ich drehe und KollegInnen dann, Junge vor allem, und ich sage dann, irgendwie kommt die Sprache raus, sage ich, kein Pardon, ja, den liebe ich. Und dann sage ich, ja, ich bin Käffchen. What? Und dann sind die wirklich, die knien dann nieder. Und das ist ganz großartig, wenn man in, also ich habe zwei Kultfilme, das ist Linie 1 und das ist kein Pardon. Mhm. Und wenn man die in den so Kultfilmen drin ist, ist es fantastisch, aufs Leben fantastisch. Ja, und der bleibt, kein Pardon, wird immer heißer, immer stärker irgendwie, habe ich das Gefühl.
Das heißt, du hast in Berlin Läden, wo du, weil du ja Käffchen bist, dann für einen Kaffee nicht bezahlen musst, weil du mal eingeladen bist.
Schön wär's. So weit geht die Liebe
nicht. So weit. Sehr gut. Hast du denn, weil du jetzt sagst, du magst den Film, ich freue mich nämlich, weil ich hatte so ein bisschen Sorge, ne, als ich dich angefragt habe, manchmal hat man so ein ambivalentes Verhältnis zu Sachen, die man früher mal gemacht hat und du vielleicht gesagt hättest, ach, ich kann wieder von da gar nichts mehr hören. Da freue ich mich ja, dass du den Film selber noch gut findest, weil wir finden ihn ja auch gut. Hast du denn selber Filmzitate, die du anbringst oder bist du nur quasi Opfer von Filmzitaten?
Du meinst, das ist kein Pardon. Genau. Du sitzt, ich kann mir immer, ich drehe einen Film und dann ist es wirklich weggelegt bei mir. Und die Leute, die mich ansprechen, also wirklich gerade die jungen Leute, die können den ganzen Film auswendig. Und die erzählen mir dann immer meine Texte. Und ich sage, cool, cool, stimmt, ja, stimmt, ja.
Ich sage, Frau Zieser, Sie sagen das ganz falsch. Ja.
Und ich habe letztens erst, haben mich, ich glaube, Musiker waren es, die haben mich gebeten oder gefragt, wir haben so einen Privatkontakt. Und die haben gesagt, sie fänden es großartig, wenn ich, oder nee, genau, ich habe den als Überraschung zum Geburtstag, sollte ich das schenken, den Käffchen-Heinz, Milch, Zucker, Süßstoff, Süßstoff habe ich, also diese Szene, die habe ich mit deren Privatnamen eingesprochen.
Ah, ja.
Und das war für die das schönste Geburtstagsgeschenk. Also so. Oder Anrufbeantworter muss ich manchmal besprechen.
Das war nämlich meine nächste Frage.
Gibt es noch Anrufbeantworter?
Ja, also auf ja. Mailbox, so wie das ist der genau. Anrufbeantworter Käffchen.
Ja, wir hatten ja zu kurz über unseren Gast letztes Mal Martin Reinl hier mit dem alten Zirkuspferd unterhalten. Und der hat das ja auch, ne, die mich ja auch mal, weil als meine Nichten geboren sind, ja, Jan und Henry gemacht, habe ich gesagt, kannst du nicht für meine Nichte ein kleines Video machen? Also bei dir geht das auch so, ja, du bist dann auch auf tausenden Anrufbeantwortern und WhatsApp-Videos.
Ja, ich bin ein Zirkuspferd, ich mag den auch total. Ja. Weil bei Zimmerfrei, genau.
Mhm. Ja.
Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern, als du das... Also wenn es überhaupt so war, aber wir stellen uns das so ganz klassisch vor, man bekommt ein Drehbuch zugeschickt, liest sich das durch, weil wir haben ja auch, wir können es ja mal dir in die Kamera zeigen, wir arbeiten ja hier tatsächlich auch mit dem Originalbuchdrehbuch oder Drehbuchbuch, wie man das immer nennen soll. Ich glaube, der Verlag hat sich sehr gewundert vor einem halben Jahr, als Massen von Bestellungen auf einmal eingingen. Kannst du dich dran erinnern, als du das gelesen hast? Fandst du das...
Ja, es war ja so, die Rialto-Film, also Wendland, Horst Wendland, die das produziert haben, die haben Otto-Filme gemacht und waren absolute Linie 1-Fans. Das war ja damals der Kult. Der Film kam raus und ein Theaterstück, alle waren im Theater. Und dann haben die Casterin Angela Marquis von Wendland-Film, die haben mich schon Loriot vorgeschlagen. Da hätte ich auch schon mitspielen sollen, da konnte ich dann leider nicht zeitlich. Und dann haben sie mich da vorgeschlagen und da gab es kein Casting oder so. Ich habe das Drehbuch gekriegt. Natürlich kannte ich Harpe Kerkeling auch schon, war auch Fan. Und ich sehe mich noch sitzen, im Urlaub war das in Bayern, auf den Stufen sitzen und wie ich gelacht habe. Also ich kann auch dicke Backen machen, das weiß ich noch. Das ist so lustig vom Lesen schon. Und dann war das ja tatsächlich... Meine Rolle, es waren 10 Drehtage, was ja wirklich, also damals gab es noch viel mehr Drehtage für einen Film, aber was auch schon viel war. Und ich hatte wirklich nur den Text Käffchen. Und auch das fand ich schon sehr cool. Und ich musste, glaube ich, die haben mich nur eins, war ein Vorstellungsgespräch. Ich sollte in die Firma kommen, die Bismarckstraße, und da saß Harpe mit seinem Team auch schon. Und ich kam rein und wir haben uns sofort irre gut verstanden, einen Witz gemacht, einen zweiten Witz gemacht und dann sagte er, freut sich so wahnsinnig, mit mir zu arbeiten. Also es war damals einfach noch immer Liebe auf den ersten Blick und nicht Casting, 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 zu alt, zu jung, zu blond, zu bla. Also das war wunderbar. Diese Liebe hat gehalten. Ja.
Ja, prima, cool. Und ihr habt ja damals in diesem, deine Szenen spielen ja auch in diesem alten DDR-Fernsehgebäude, was danach abgerissen worden ist, ne, in diesem...
Ja, na, Lepperstraße, genau. Glaube ich, war das, ja. Mhm.
Genau, Adler Studios hießen die, glaube ich, Adler Berlin, ne?
Ach ja, da war das, genau, Adler Studios war das, stimmt, ja. Mhm.
Genau, die gibt's ja heute nicht mehr. Wie war das damals, weil ich bin ja Ostdeutscher, mich interessiert sowas immer, wie war das so kurz nach der Wende da? War das wirklich so, also DDR-Fernseher zugemacht und hat euch Filmleuten dieses Set quasi gegeben oder passierte da außer euch noch irgendwas oder wart ihr da im
da Nichts? Kann ich mich tatsächlich gar nicht so gut dran erinnern. Ich weiß noch, diese riesen Gelände und dass ich verlaufe mich ja ständig da auch schon. Ja, da waren so Shows, Shows vor allem fanden da so statt. Es war so ein bisschen wie bei Kein Pardon, so Leute mit so Kostümen rum und so. Und das war seltsam, das war so eine Parallelwelt, die aber dann in sich dann auch wieder so eine Studiowelt war. So Matrix-mäßig. Aber ich habe jetzt so auf Ost, ehemaligen Osten, das habe ich jetzt nicht gespürt oder da damals nicht drauf geachtet. War nicht so mein Thema, ehrlich gesagt, so als junge Schauspielerin.
Ich wollte es unbedingt fragen, weil mein Papa hat ja damals in DEFA-Film als Student immer Komparsenrollen gespielt. In so Western. Und da fing die Geschichte bei mir an dann und endet quasi dann irgendwie mit dem Film Kein Pardon irgendwie, weil dann danach wurde es ja abgerissen. Also diese Adlerstudios spielen irgendwie Rolle in meinem Leben. Und genau. Und sonst Dreharbeiten, Erinnerungen, was kannst du uns erzählen? Was hast du für Geheimnisse, die du uns verraten kannst? Wie war die Stimmung am Set? Ist das auch lustig, wenn man eine Komödie dreht?
Ja, es war interessant, weil es gab ein bisschen ein Regiekompetenzproblem, weil das war ja der damalige Mann von Harpe, Angelo Colagrossi, ein ganz reizender, wilder Italiener, der unerfahren war. Und Harpe hat ja auch bis dahin nicht Regie gemacht, das war sein erster Film. Und dann hatten sie den Kameramann Bücking, der auch nicht mehr lebt, von dem weiß ich gerade gar nicht mehr. Und dann haben die drei, und dieser Kameramann, der Bücking, der war sehr, dachte so, er muss jetzt Regie führen. Und da gab es immer so Kompetenzgerangele. Und dann, was dazu führte, dass wir alle Regie geführt haben plötzlich. Ich habe Maren erklärt, wie sie spielen soll. Mir hat der erklärt, wie ich spielen soll. Dann Heinz Schenk ist ja in echt so gewesen wie Herr Wäscher. Und das war nicht so einfach und auch lustig. Aber es gab nicht wirklich, wie man es heute sich so, wie es so heute ist, einen Regisseur, der sagt, so macht ihr das jetzt. Ne? Und dann hat es aber, glaube ich, muss ich auch sagen, diesen anarchischen Charakter dann auch gehabt. Und Harpe, das ist ja ein ganz reizender Mensch, also ganz ganz sensibler, reizender Mensch. Und der damals auch so jung und Wendland-Film, und die hatten die Otto-Filme mit diesen riesigen Erfolgszahlen. Mhm. Und da war ein Druck drauf, dass das auch so ein Erfolg wird. Und das ist schwierig immer, bei Loriot auch, ne? Dass plötzlich 90 Minuten nehmen das die Leute an im Kino. Und das war, das kann ich mich sehr erinnern an diesen Druck. Und dann aber, weil auch wirklich Wendland Filmproduktion ganz viel Geld auch hergegeben, die waren auch ganz reizend, wir wurden irre toll behandelt und es gab, war alles vom Feinsten, war das eine ganz schöne Stimmung, also wirklich Film, wir haben echt einen Film gemacht. Ja, und gelebt hat das Ganze natürlich von Harpes Seele, seelenvoller Mitmenschlichkeit. Der, was man bei ihm, wenn man seine Sachen kennt, ja immer, der hatte eine ganz große Menschenliebe. Und die hat der wollte, dass es uns gut geht. Der hat niemanden schlecht behandelt. Der war nie böse. Der hat selber eher so das Problem gehabt, dass er sagt, ihr seid alle Schauspieler, ich bin kein Schauspieler. Und wir, Mensch, Harpe, du bist so toll. Das war immer, ja, das war ganz rührend, weil wir immer sagt, boah, wir fühlen uns so geehrt, dass wir mit dir spielen dürfen. Und er sagt, nein, ihr seid doch alle Schauspieler, ich kann das gar nicht und so. Das war immer Thema.
Ach, krass.
Ja, und der Einzige, der wirklich, also der echten, würde ich mal sagen, ein zynischer Mensch war aber Heinz Schenk. Also was man schon sagen kann, ist, dass Heinz Schenk, das war sehr witzig, weil der das nicht als komische Rolle angesehen hat. Ja. Der spielt sich selber. Das hat mir auch die Kostümbildnerin damals erzählt. Die sind ja damals immer noch zu einem nach Hause gekommen und haben geguckt, was man verwenden kann. Und dann haben sie aber auch was gekauft und so. Es war immer so eine Mischung. Da hat sie gesagt, sie ist zu Heinz Schenk nach Hause gegangen. Der hat einen Kleiderschrank aufgemacht, der Meter war. Und sie sagt, sie hat alles nur aus dem Kleiderschrank genommen. Alles, was der anhat, sind Privatklamotten von ihm.
Ja, das kommt ja im Audiokommentar auch vor. Die sagen ja auch, dass Heinz Wäscher da teilweise seine eigene Freund in Frankfurt. Wir haben ja, unsere Fans schicken uns ja mal Sachen, weil jemand war bei der Haushaltsauflösung da. Die Familie hat doch Heinz Schenks Devotional dann irgendwie alles. Und der hat ein paar Sachen ersteigert aus Heinz Schenks Wohnung.
Aber ich finde das so witzig, dass Heinz Schenk nicht mitbekommen hat, also wie unreflektiert das dann aber auch ist, dass er denkt, warum ist das denn witzig?
Oder es war Massive Actor, er blieb einfach in der Rolle für immer.
Ja, aber ich finde die Vorstellung so witzig, dass er denkt, was ist denn daran?
Ja, das war für uns alle, ich hatte ja mit ihm kaum eine Szene, also ja, diese zwei Szenen, die ihr in der Nee, da bin ich auch nicht. Ich hatte nur diese eine Szene, für mich machst du Tee. Oder er hatte so einen komischen Star, wo wir alle mal so lachen mussten. Aber Harpe fand es nicht komisch, weil der fühlte sich natürlich auch für ihn verantwortlich und war total glücklich, dass er ihn gewinnen konnte für die Rolle. Der Film lebt ja auch von ihm. Da gibt's diese Szene, die ihr natürlich kennt, wo die beiden sich am Flur begegnen.
Ja.
Und er so, beide so drüber nachdenken, wie sie sich begegnen. Und diese Szene war für ihn, er sagte, er hat danach, war eine schwierige Geschichte. Aber auch deswegen ist es vielleicht so gut, weil er so ernst drin ist, ne, Hans Schenk? Mhm. Und zum Beispiel, wie er die Kinder fertig macht. Die Komik, die in dem Film ist, die lebt auch sehr davon, dass es so ernste Situationen sind. Mhm. Und die so echt sind. Und das ist zum Beispiel dieses Verhältnis zwischen dem Kabelträger oder der zum Film will und der Star, mhm. der das dürfte abgehalfterte Star, das war dann echt. Und Heinz Schenk, für den war das auch, glaube ich, die erste Kinorolle oder sowas. Der hat auch noch nie eine Schauspielrolle gehabt. Oder ich wüsste es gar nicht, ob ihr das recherchiert habt, der jemals vorher geschauspielt hat irgendwo.
Wollte ich auch sagen, auf dem hat ja auch ein ganz schöner Druck wahrscheinlich gelassen, wenn der Horst Wendt
dann kommt und sagt, hier. So ist es. Und dann der Druck, dass der Film ein Erfolg wird und auch durch ihn natürlich, was ist es für ein Publikum mit blauem Bock und so. Und also das war, und die Angst, dass er vorgeführt wird, hatte er natürlich auch. Heinz Schenk und Harpe wollte ihn nicht vorführen. Also das war echt kompliziert.
Ah ja, okay.
Das waren die Hintergründe. Und da war auch Druck und auch Angst, gerade in Bezug auf Heinz Schenk.
Und Petra, du so als Cineastin und Filmliebhaberin, würdest du denn, oft ist es ja auch ein Business, ne? Es geht irgendwie um Zuschauerzahlen etc., würdest du sagen, dass das damals im Kino schon ein Erfolg war? Ich glaube, man hatte ja so um die 500.000.
Er hatte 750.000, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Nein, es ist immer die Relation. Und die waren wahnsinnig enttäuscht, weil Otto hatte immer, ich weiß nicht, wie viele Millionen.
Ja, Otto, der erste Film war der erfolgreichste, die hatten fast 10 Millionen Zuschauer, meine ich, ja. 6 Millionen, ne?
Genau. Mhm. Und Otto war, und Loriot war auch nicht so ein Mega-Erfolg. Also dieses Feinhumorige. Ich habe ja auch noch den, ich ja auch sehr liebe, Tag, Herr Doktor gemacht, sehr viel später. Und Heinz Dudenhöfer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Natürlich.
Ja, genau. Den liebe ich auch. Und das war ähnlich. Der hat auch, ist wahnsinnig gefloppt. Also diese feinhumorigen Sachen, also Otto ist halt Karlauer, die sind beim Publikum nicht so wirklich angekommen, beim Kinopublikum. Und das war eine riesen Enttäuschung für die Filmfirma und auch für Harpe und für Angelo. Wobei heutzutage würde man sagen, wow, also 750.000. Ne? Und dann, dass der aber so als Kultfilm schon lange, seit vielen Jahren, macht Harpe, glaube ich, sehr glücklich auch, dass der dann so lange, weil die Otto-Filme sind es, glaube ich, nicht mehr so kult. Also,
was? Das wollte ich gerade fragen, so, was ist für euch kultiger, Otto-Film oder Kein Pardon? Also für mich auf jeden Fall Kein Pardon.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja spannend auch, dass aber solche Filme, dass sich der Humor dann und, glaube ich, die Liebe zum Detail dann durchsetzt, weil so wie Loriot als auch Kein Pardon, als auch Familie Heinz Becker, ist ja irgendwie jetzt 30 Jahre später immer noch Kult, einfach, wenn man das so nennt.
Ne? Genau. Und es ist eben so ein intelligenter Humor, finde ich. Es ist ein intellektueller Humor, den natürlich, sag ich jetzt mal, wir gutieren.
Vielen
und
Dank.
Auch, und was zum Beispiel auch Thema war, das war eine der ersten Filme, Kein Pardon, die so ein Showbusiness-Bashing waren, also hinter den Kulissen-Bashing. Und die Leute sehen das nicht gerne. Das war zum Beispiel bei Dietl, der Dietl-Film, wie hieß der? Mit Gottschalk.
Nee. Rossini?
Nee, das gab so ein ich komme noch drauf irgendwann. Der hat so ein Bashing gemacht, so ein Fernsehstudio-Bashing. Komm nicht drauf. Und die laufen nicht gut. Die Leute mögen das nicht so gerne in Deutschland. Die wollen die heile Welt, die wollen auch nicht sehen, wie Heinz Schenk ihn vielleicht ekelhaft sein könnte oder so. Und
ja, das darf man nicht vergessen, ne? Ich war ja zu jung, den Film live im Kino damals zu sehen. Und hätte ja kein Interesse an dem Film gehabt, aber muss ja vorstellen, dass für viele Fans von Heinz Schenk ihn so zu sehen ja auch eine Zumutung eigentlich ist, wenn du blauer Bock und Heinz Schenk-Fan bist. Ne?
Stimmt.
Also das ist.
Wobei meine These ist, die Leute sind wegen Harpe reingegangen und nicht wegen Heinz Schenk.
Ganz genau. Also, aber diesen Crossover haben sie dann und nicht so mitgemacht, glaube ich. Und dann, ist ja eine fantastische Szene mit Dirk Bach. Auch, ne, wenn der auf dem Schrank sitzt und das ist ja so wahr. Es ist so viel so wahr in diesem Film. Und das sagen ja jetzt auch, wenn wir drehen, das sagen viele, die mich auch gar nicht, die sagen, das ist ja wie ein Kein Pardon und so, ne. Und das war ja so Family, was Harpe immer gemacht hat, der die Musik gemacht hat, der Achim Hagemann. Das war ja sein Schulfreund. Und die sind immer noch befreundet auch. Und das war Angelo halt sein Mann. Und das war natürlich auch schwierig, weil das so dann Freund, was toll ist eigentlich für die, aber für andere dann wieder, dass diese Konstellationen führten zu so ein bisschen einem sehr kreativen, anarchischen Ding in der ganzen Ausarbeitung. Aber ich glaube, das war der Glücksfall für uns alle jetzt, Deswegen hält es noch so lang, weil das so mit so viel Liebe auch gemacht ist und mit so viel menschlichen Schwierigkeiten. Da ist nichts oberflächlich und nichts drüber gekehrt geworden bei dem Film.
Gibt's eine Szene, wo du sehr häufig lachen musstest? Also im beim Drehen? Also es gibt ja leider keine Outtakes. Ich würde ja so gerne die Outtakes sehen davon, aber da gibt's ja nichts. Hast du irgendeine Szene, wo du dachtest, ich habe mich nicht mehr eingekriegt? Weil Hab im Audiokommentar ab und zu erzählt, dass sie sich nicht angucken konnten, weil sie sonst losgeprustet hätten.
Habe ist ja so eine Lacherbse. Ich kann kein Pardon, weiß es gar nicht mehr. Ich habe ja dann mehrere Sachen mit ihm noch gemacht. Samba in Mettmann, weil sich noch, da gab es so eine Szene in so einem Sushi-Lokal und da mussten wir irgendwie, ich weiß nicht. Und da konnten wir nicht drehen, weil er immer so lachen musste. Und dann habe ich ihn wirklich, damals gab es das Wort Coach noch nicht, aber ich habe ihn gecoacht, wie er schafft, dass er nicht lacht. Da war er mir dann sehr dankbar. Weil er da so, der war da auch, und das war dann schrecklich, wenn du nicht drehen kannst, weil der immer wieder zu lachen angefangen hat. Das war auch eine Qual. Also Humor kann, Humor machen ist auch eine große Qual. Ja, also Komödie machen ist eine große Qual. Und dann wird's aber gut, weil das Geheimnis von Komödie ist, dass es ein Drama ist, aber die Leute nicht dran sterben. Das ist die Komödie. Beim Drama sterben sie dran, am Drama, bei der Komödie nicht, ja. Und bei Kein Pardon kann ich mich jetzt gar nicht mal erinnern, dass wir da so gelacht hätten, wobei das ganz sicher so war. Ich weiß noch, dass so diese Szene Käffchen, Zucker und so weiter, Süßstoff, dass Harpe da hart mit mir gearbeitet hat am Timing. Und das ist die Szene, wo ich in meinem ganz jungen, es war ja nach Linie 1, ich glaube, einer meiner ersten Filme, dass ich da gelernt habe, wie ich Timing setze. Das war für mich, diese kleine Szene war für mich Schauspielschule ein bisschen.
Die in dem Regieraum?
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, das hätte ich gefragt. Wie habt ihr, also hat man damals, es ist ja analog gedreht noch, man hat ja nicht so viel Film, ne? Man hat ja weniger, ich nehme an, heute hat man mehr Chance, die Szenen zu wiederholen. War das auch damals dieser Druck? Also habt ihr die Szenen viel durchgeprobt, um dann zwei Takes daraus zu machen, oder war Filmrolle egal?
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir alles wieder ein. Das war so tatsächlich ganz anders als jetzt. Wir haben lange geprobt und dann galt's auch. Da war auch natürlich immer Druck. Wenn du dich da versprochen hast, das war schon scheiße.
Ja, bei uns nämlich aufgefallen, das sind kein Pendant. Wir gucken jetzt, sind aber bei Note 56 jetzt, sehr viel ungewöhnlich lange Szenen drin sind. Wir haben teilweise Ulla und Peter, die anderthalb Minuten ungeschnitten miteinander reden. Und auch die Szene mit den Heinz Wäscher, mit den Schüler, mit der Schülerin, dem Schüler, auch die geht über eine Minute ohne Schnitt. Das ist schon
ungewöhnlich. Ja, dass die da nicht geschnitten haben, das war, damals war das der Pucciocca, also auch, die haben ja ganz tolle Editoren damals auch schon gehabt. Das war Absicht. Und das war wirklich sehr ausgedacht auch, dass sie da nicht schneiden. Was für heutige Sehgewohnheiten natürlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber damals war das halt wie Theater auch. Ich finde es schön, also denen so zuzuschauen, auch der Energie. Eben nicht, dass es mit Schnitt ist ja immer Manipulation, sondern dass wir zugucken können, was da passiert.
Ich würde gerne nochmal zurück zu den Outtakes. Hast du eine Idee, warum es keine Outtakes von dem Film gibt? Weil das damals nicht on Vogue war, oder?
Vielleicht war das damals noch nicht in. Das kann sein. Outtakes war ja irgendwann mal, war das in. Und damals hat man das vielleicht gar nicht gemacht. Kann mich auch nicht erinnern, dass wir irgendwie so bergfestmäßig Outtakes hatten oder sowas. Vielleicht auch, weil ich kann immer nur wieder betonen, es war eine ernste Arbeit da drin. Weißt du, es ist, natürlich haben wir gelacht und uns selber und auch waren hingerissen von dem, was die anderen immer spielen. Das war auch toll. Aber es war auch die Familienszene, auch Elisabeth Volkmann war jetzt auch keine einfache Persönlichkeit oder so. Also das müsst ihr euch so vorstellen, da sind auch so ältere Herrschaften, die dann diese Familie von ihm, die ja alle, also ich habe ja, da war ja nicht drin in dem Familiensetting, aber das haben sie natürlich alle erzählt, die Theater gespielt haben oder schon länger nichts mehr gespielt haben. Und die, da kommt es dann drauf an und die dann auch oft nicht verstanden haben, was jetzt Happe da. Happe hat ja auch nicht gesagt, spiel so und spiel so, sondern die hat dann immer versucht zu erklären. Und dann hat er schon immer gesagt, so Loriot hat ja, da hast ja keine Chance gehabt. Das war ja bis auf die Millimetersekunde musstest du das machen, was er gesagt hat. Happe wollte natürlich uns die Freiheiten lassen und hat sich dann auch amüsiert über uns. Hat aber dann sich doch, es ist ein bisschen so, wen ich ja sehr, sehr liebe, mit dem ich jetzt so irre gerne arbeite, ist Christian Ulmen. Der ist auch ein bisschen so. Auch ein super Typ. Und der erinnert mich immer an Harpe. In seiner liebenswerten Art und wie er versucht, einem die Freiheiten zu lassen und trotzdem irgendwie versucht sein so. Ich liebe Menschen, so zu arbeiten.
Hast du denn später das Musical gesehen, als das Premiere gefeiert
wurde? Nee, irgendwo? Das hat mich, Thomas Hermanns hat mich natürlich, der natürlich auch, das verehrt. Der hat mich immer wieder eingeladen, mal mit ihm jetzt auch nach, wo spielen sie es? Ich glaube immer noch in Leipzig oder so.
Ist gerade auf Tour gewesen die letzten zwei Jahre. Die sind auch von Stadt zu Stadt getourt. Ja, ja.
Das erzählst du uns jetzt?
Ich dachte in Düsseldorf und dann war vorbei.
Nee, 1-2-2-1 war auch kein Pendant auf Tour.
Oder
ja,
wieder,
ja.
Oder?
Da können
aber
wir nochmal hingehen.
Ich habe den Song
da sprechen
gehört
wir noch
von,
drüber.
Also mir hat Thomas dann immer erzählt, dass sie extra der Karin einen Song geschrieben haben, irgendwas. Ja, und ich bin, weiß ich nicht, bin jetzt nicht so ein Fan von so einem Musical in der Art. Ich glaube, ich bin vielleicht deswegen, ich weiß es nicht, mich hätte es schon interessiert, aber ich finde es was ganz anderes dann als der Film und ja.
Wie war denn das damals? Gab es eine Premierenfeier? Habt ihr da richtig, also gab es so eine Premiere und wo ihr alle dann zusammen wart mit so Reden und so?
Ja, die war auch toll. Die war im Zoopalast, glaube ich, damals. Riesenpremiere. Wendland hat ganz tolle Premieren gemacht. Und ich weiß noch, dass Otto, der ja auch ein sehr ehrgeiziger Mensch, Künstler ist, der mit Argusaugen guckte, was die anderen machen. So. Und der saß hinter mir. Und dann war das ein Riesenerfolg bei der Premiere. Die Leute haben, also Standing Ovation war ganz toll, die Premiere. Und dann hat er mir so auf die Schulter getippt und gesagt, war gut. wir haben viel gefeiert dann auch da, ja.
Und wie bist du zum Fernsehen gekommen, so generell? Also beziehungsweise, also es geht ja nicht nur um Fernsehen, du hast ja auch Theater gespielt und so. War das immer eine bewusste Entscheidung? Es gibt ja auch die sagen, ach, ich bin da irgendwie so reingerutscht, ich wollte das nie, das ist zu mir gekommen. Oder war das für dir schon immer ein Plan?
Also zum Fernsehen, es gibt ja noch was, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das hat ja auch mich sehr geprägt und ich habe es auch sehr geliebt. Ich bin Urensemble Hallo Spencer, kennt ihr das?
Mhm. Mhm. Ja, das hatte ich für später noch vorbereitet, das sagt den beiden gar nichts, aber
ja, mir. Und dann zum Fernsehen gekommen, also dass ich war tatsächlich Linie 1. Der Film, wo wir damals ja alle unsere Rollen spielen durften, wie wir auch im Theater gespielt haben, da bin ich ja auch Urensemble. Und von Rainer Tauf. Und damals gab es noch keine Agenturen, es gab kein Internet. Es war der Film 87 kam der raus. Und ich weiß wirklich noch, wir haben ja Berlinale eröffnet mit dem Film auch noch damals, 87. Und wirklich am nächsten Tag stand mein Telefon nicht mehr still, wie früher in alten Bilderbuchzeiten. Und da riefen dann die Regisseure und Regisseurinnen persönlich bei mir an oder Filmproduktionen. Und dann bin ich da, das war absoluter Durchbruch. Also ich habe dann wirklich viel angeboten gekriegt, da ich aber keine Agentur hatte, war ich natürlich auch ungeschickt. Ich konnte das dann, das eine dann gar nicht mehr, ich habe das gar nicht gewusst, was ich für Geld, also es war wirklich ein absolutes Neuland. Und dann habe ich riesen Fehler gemacht auch. Ich weiß noch, dass Wendland wollte mich dann in der Hauptrolle haben für Beim nächsten Mann wird alles anders. Weiß nicht, ob ihr das kennt, war so ein Bestseller. Und das waren 32 Drehtage, eine Riesenhaupt, und ich habe die abgelehnt. Das war einer der größten Fehler.
Warum?
Karriere, weil ich das Drehbuch nicht lustig fand. Weil ich nicht lachen musste. Ich sage immer, ich muss lachen. Das finde ich so ein schönes, so einen schönen Satz.
Ja.
Ich muss lachen. Es kommt über mich. Es geht nicht über den Kopf. Ne? Wie bei, wenn ihr mich fragt, wie ich das Drehbuch. Ich musste so lachen beim Drehbuch lesen. Ja. Und bei beim nächsten Mal wird alles anders, musste ich überhaupt nicht lachen. Und damals war ich noch so junge Schauspielerin, dachte, wie soll ich denn das spielen, wenn ich selber gar nicht komisch finde? Es war eine Komödie. Und dann weiß ich noch, da hat mich der Regisseur Schwarzenberger, hieß der, Xaver Schwarzenberger, der hat mich in die Filmfirma eingeladen, haben gesagt, der hat mit mir geredet, gesagt, sag mal, spinnst du? Du sagst mir gerade eine Hauptrolle ab, hast du sie nicht mehr alle? Ich war damals, was war ich, 27, 28. Und dann habe ich das auch noch dem gesagt, ja, ich find's nicht lustig. Und dann habe ich gebeten, eine Rolle da zu spielen, eine kleine Rolle, die Sieglinde Lahm, Arsch Adler. Die wollte ich gerne spielen, weil ich die lustig fand. Und die habe ich dann gekriegt, das waren 6 Drehtage. Im Nachhinein denke ich, bis heute denke ich, Peter, du bist so bescheuert gewesen.
Ach. Also bis heute ärgert dich das? Bis heute ärgert dich das?
Bis heute ärgert mich das, ja. Obwohl, wer weiß. Aber ich meine, sowas macht man. Also heutzutage, wie ich allen jungen SchauspielerInnen würde ich sagen, nimmt das selbstverständlich. Und das war auch der Film war zum Beispiel ein großer Erfolg.
Wenn jetzt der Harper anrufen würde, weil er hat jetzt mit seinem neuen Film Kung Fu Panda synchronisiert und hat bei Filmstarts wurde interviewt und hat gesagt, er denkt ja irgendwie immer noch ein bisschen drüber nach, Kein Pardon 2 zu drehen. Würdest du dann auch sagen, ich finde das nicht lustig oder würdest du dann nochmal mitmachen?
Ich weiß nicht. Also Harper, wie gesagt, wenn der ruft, kommt man. Mhm. Aber ich habe kein RTL 2, glaube ich, oder ich konnte es nicht sehen, Club Piranha. Mhm. Ach, da wollte mich Harper übrigens auch haben für die, was die Milster dann gespielt hat, glaube ich.
Für die das Biggie. War schon, hm? Für die Biggie.
Ja, so und das war Rolle, richtig ja. Schon mündlich abgemacht. Ich sehe mich, das war glaube ich sogar bei Kein Pardon, hat er mich gefragt, ob ich Lust habe, das zu spielen und so. Und das war richtig schon, und dann habe ich es nicht gekriegt, weil der Sender dann Angela Milster wollte oder so. Das war auch das erste Mal, dass ich dachte, wieso kann Harper das nicht entscheiden? Also das war echt meine erste bittere Erfahrung auch, dass ich was nicht gekriegt habe, weil das irgendwelche Senderentscheidungen aus irgendwelchen Gründen waren. Und ich fand Club Piranha auch super damals, aber diese Serie, wenn ich jetzt Ausschnitte sehe, denke ich, um Gottes Willen, also auch Harpe selber, ne? Ich weiß nicht. Eine schwierige Frage, das käme total drauf an, wie es aussieht. Ich finde, da quatschen jetzt so viele mit und Kein Pardon ist so einmalig. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt.
Wenn du nicht die Karin gespielt hättest, welche Rolle hättest du dann auch gespielt gerne? Das würde uns total interessieren.
Keine andere. Karin habe ich von Anfang an geliebt. Nee, ich finde auch Marens Rolle als Redakteurin, die ist auch lustig, aber ich fand Karin viel cooler. Ich habe, keine andere. Ich habe auch, jetzt habe ich so mir gedacht, wie ich den jetzt nochmal auf Netflix gesehen hätte. Ja, wenn Harper jetzt nicht ein Remake macht, sondern eine Fortsetzung, also dann, das wäre cool, weil dann wäre ganz sicher die Karin Chefredakteurin oder die würde leiten. Natürlich. Die ist, also das finde ich das Geniale an der Rolle, was ich jetzt erst geschnallt habe, wirklich, wie ich es gesehen habe, wie genial diese Rolle ist, weil das sind die dann die Karriere gemacht haben, die Frauen, ja. Wie kann, weil die auch eiskalt waren.
Ja, und sie hält ja auch alles zusammen, man sieht ja sie immer, also Karin ist die alle kurz vorm Durchdrehen dann den Laden zusammen genau. Ohne Karin würde die Sendung nicht an Air gehen.
Ja, die ist der Cerberus, die ist die Chefin da eigentlich.
Ja.
Ist immer verkleidet als Plätzchenkäffchen und ja. Und dieses, was Harp immer von mir wollte, was Christian Ulmen auch mal von mir will, ist dieses Pokerface, also dieses Unemotionale, dieses Coole. Also nicht, denn Maren hat ihre Rolle, war total emotional und drauf, aber die Karin hat ja alle im Griff. Und auch wie die dann zuguckt, zum Beispiel den Ausschnitt, den ihr ausgesucht habt, wie sie dann da auch zuschaut mit offenem Mund. Da kann ich mich gut erinnern, wie Harpe sagte, absolutes Pokerface, Petra, Mund offen stehen lassen. Wirklich einfrieren. Keine Emotionen im Gesicht. Und das ist mir wieder eingefallen, wie ich jetzt den Ausschnitt gesehen habe. Wie diese Regieanweisung, die reicht mir ja voll und ganz dann. Weißt du denn? Und dann, ich sage ja Käffchen mit offenem Mund.
Ja. Ja, das.
Und so Sachen hat Harpe geliebt. Dann, wenn ich das dann so gemacht habe, cool, toll. Also cool gab es damals noch gar nicht. Das war ganz toll, großartig. Und dann war das im Kasten, wenn sich das so transportiert hat. So. Und davon lebt auch Karin, dass die ja überhaupt keine Emotionen hat. Also, oder ihr das egal ist. Was die im Kopf hat, keine Ahnung. Aber die macht Karriere da. Und das würde mich natürlich reizen. Was ist aus einer Karin geworden, kurz vor der Rente? In welchem Sender sitzt die? Was für Entscheidungsmacht hat? Wie gemein ist die eigentlich jetzt?
Das ist voll gut.
Das finde ich ganz spannend. Ja, finde ich toll. Weil, und das bringt uns ja, glaube ich, zu auch dem Punkt, den wir noch mit dir sprechen wollen, weil ich habe dich ja nur getraut anzuschreiben, ob du Lust hast, hier im Podcast dabei zu sein. Weil Olli mir sagte, oh, die Petra hat was total Tolles mit der Maren Kreumann gemacht in ihrer Sendung mit Ich bin noch gut. Weil du ja auch dieses Käffchen, da habe ich gesehen, du machst Käffchen. Okay, so schlimm kann sie es nicht finden. Ich traue mich, hier zu schreiben.
Ihr seid ja süß. Und ich fühle mich geehrt, dass ihr mich gefragt habt. Ich habe da unheimlich Spaß dran. Ich quatsche ja auch so gern. Schön, dass du mich gefragt hast. Ich habe ich dir geschrieben, ich gucke immer nicht in meine DMs, was ich immer hänge. Deswegen haben sie so spät erst meine Antwort. Egal. Bei Maren jetzt, ist die noch gut? Das war auch witzig, weil ich habe da das Buch auch gekriegt und da habe ich gar nichts zu sagen gehabt. Da hatte mir die Regisseurin dann so ein paar, ich spielte ja da auch wie die anderen auch eine Schauspielerin, die da halt so ein E-Casting aufnimmt. Und dann sollte ich nur den Satz sagen, halt mit dem Enkel, ich mach dir einen Kakao. Und dann das war mir natürlich zu wenig. Ich habe gesagt, ich möchte nicht nur so einen kleinen Auftritt haben. Und dann habe ich der tollen Sophie Averkamp, die Regisseurin, habe ich ihr vorgeschlagen, weil die sagte, sie gibt mir so eine Kaffeekanne nur so als Reminiszenz an Kein Pardon. Da sage ich, na, da machen wir es richtig. Und dann habe ich mir nochmal das war meine Idee, und dann habe ich mir nochmal die Szene rausgeguckt mit Maren da, hast du Süßstoff, habe ich. Und hab die noch mal so, und dann habe ich das Maren Sophie vorgeschlagen, dass ich das mit Maren kurz anspiele. Die hatte Angst, dass es zu lang wird. Ich sag, nee, das machen wir schon. Und dann fand es Maren auch cool. Die hat sich da kaum mehr dran erinnert. Und dann habe ich das halt vorbereitet, dann habe ich es im Setting dann vorgespielt oder mit Maren dann gemacht. Dann waren die gleich ganz begeistert, dass das nur so angerissen wird. Und mit der Perücke war auch meine Idee, weil das immer mein Problem ist mit Altern, dass die immer sagen, ich bin vom Alter her Großmutter, aber meine Haare sind zu blond und dann darf ich die nicht spielen. Weil Großmütter im deutschen Fernsehen haben ja weiße oder graue Haare. Und dann hatte ich diese, das ist schrecklich, diese Stereotypen da. Und ja, da bin ich, oder sind wir mit Maren, oder waren wir uns natürlich alle komplett einig. Das war dann mein, habe ich gesagt, das möchte ich jetzt gern mit Perücke spielen, die ich dann abnehme, weil das ist dieses Klischee. Ich bin ja selber schon über 60 und zwar noch nicht Großmutter, meine Kinder sind schon richtig alt. Sag ich, was ist das denn für ein Klischee immer? Die Oma mit der Kaffeekanne und dann auch noch graue Haare. Und dann kriege ich die Rollen nicht, weil ich keine weißen Haare habe. Das war das Thema bei Maren Kreumann. Und Maren und ich haben uns tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen und haben uns sehr gefreut, das miteinander zu machen. Waren ganz sentimental auch wieder mit Kein Pardon. Oh.
Habt ihr über Kein Pardon gesprochen dann?
Ja, haben wir. Wenig, weil da wenig Zeit war. Aber ich glaube, Maren ist auch noch mit Tapen, ich sehe ihn persönlich gar nicht mehr. Ich glaube, sie ihn schon, weiß ich gar nicht. Ja, das war so, und das ganze Studio, alle kennen Pein Cardon, alle haben so glücklich gelächelt über diese, ja. Alle haben dann eine gute Erinnerung daran.
Das ist ja meine wichtige Frage eigentlich.
Ich muss dazu noch mal kurz sagen,
bevor
das abgehakt ist, weil ich habe persönlich so eine Regel, keine WhatsApp mehr nach 23 Uhr. Das finde ich irgendwie unverschämt. Und ich sah das, ich weiß gar nicht, ob das in der Mediathek war oder nicht. Und davon abgesehen, dass diese ganze Folge auch von der Aussage und was dahinter steckt einfach sensationell war und ich dann irgendwie auch als schwulen Aktivist da auch sitze und denke so, ja, Gott sei Dank spricht es mal wieder jemand an und so, habe ich so eine richtig, also in dieser Szene, mir kamen kurz die Tränen, ich hatte irgendwie Gänsehaut und ich habe den beiden irgendwie geschrieben, ihr müsst das sehen, habe sofort den Link irgendwie gesehen, also und das ist jetzt auch nicht so ein Rangeschleime, aber es war einfach so super, dass das da drin war. Und ich glaube, es haben ganz, ganz viele wahrgenommen. Sensationelle Idee.
Wirklich. Ja, danke schön. Vielen Dank. Es freut mich sehr, das Feedback, weil das sowas entsteht. Ähnlich wie bei Kein Pardon selber, da ist ja auch viel entstanden von dem, was wir angeboten haben, was Harpe dann genommen hat und Angelo. Und das war so auch mit Maren selbst, die ja wahnsinnig viel arbeitet, auch der das, glaube ich, ja, es war wie, auch wie, wir haben das dann so mit Petra, schön dich zu sehen, das haben wir da erst entwickelt, dass wir tatsächlich, eigentlich geschrieben war es, dass ich halt eine Schauspielerin bin in einem bestimmten Alter, die ein E-Casting aufnimmt. Mehr war da nicht. Also so wie Eleonore Weisgerber an dem Ding da steht oder wenn Michaela May sowas verkauft, war dann so, die macht dann E-Casting. Und da habe ich gesagt, nee, da ist so viel, weil Maren und ich auch so viel, wir haben da gemeinsam angefangen im Prinzip. Sie hat da halt schon Kabarett gemacht und so, aber auch nicht mehr. Und sie hat eine mega Karriere dann auch gemacht, also auch viel gearbeitet. Ich habe eine ganz andere Karriere gemacht und dann sieht man sich plötzlich so wieder wie in echt. Und dann erinnert man sich wie ein Urlaub oder wie eine ganz schöne Zeit. Und auch Maren hatte, wir haben dann auch gesagt, wir wollen uns umarmen. Wir haben uns umarmt und dann hat die Regisseurin gesagt, na, das ist fürs Bild nicht so gut. So. Aber Maren und ich waren uns da auch tatsächlich ganz nah in dem Augenblick so, weil wir uns gemeinsam so erinnert haben. Das war, glaube ich, hat sich vielleicht auch übertragen, diese.
Schön. Was, wo wir gerade noch so beim Drehen, was war das Absurdeste, was du je drehen musstest, wo du wirklich gesagt hast, also, weiß ich jetzt nicht.
Was, danach musst du aber auch deins erzählen.
Kann ich nicht erzählen.
Ich weiß es gar nicht. Absurd. Ich bin ja so, ich habe jetzt gerade eine Rolle, die kriege ich eine Schamanin, die spiele ich beim Masun-Krimi, freue ich mich wahnsinnig drauf. Ganz tolle Rolle. Ich kriege schöne Altersrollen. Und da hat der Regisseur noch zu mir gesagt, ganz toll, dass du spielst. Die erfordert ja echt Mut, die Rolle. Und ich dachte mir, hä? Was meint denn der damit? Für mich gibt's eigentlich nichts. Ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich sagen. Es gab jetzt auch nur, außer, also wenn es wirklich so war, dann habe ich es abgelehnt. Wenn ich's,
okay.
Ja, wie diesen Film. Wenn ich da nicht andocken kann. Aber es gibt nichts Absurdes, was ich mache es dann tatsächlich nicht.
Mhm. Okay.
Oder ich mache dann Ärger auch am Set. Das ist schwierig, da bin ich dann schwierig. Also wenn ich sage, das geht nicht oder ich, ja, da bin ich auch ganz Bauch. Aber sonst mache ich alles möglich. Also da gibt es keine Absurditäten. Ich glaube, deswegen haben Harpe und ich uns auch so gemocht, weil auch Christian Ulmen, der auch so ein Verrückter ist. So. Also was heißt Verrückter im besten Sinne? Alles ist möglich.
Ja, schön.
Wir hatten ja Martin Reinl hier im Podcast und als ich gesagt habe, Martin, der ist ja so ein selber Puppenspieler und natürlich ein Nerd, der hat ja seinen eigenen Podcast Popkultur gerade, wo wir über Puppen sprechen. Ich sag, Martin, wir haben die Petra Ziese im Podcast. Das Erste, was er sagt, ist nicht kein Pardon oder Linie 1 und sagt, hallo Spencer.
Wirklich? Aber wenn du ihn triffst, nochmal sag mal, ich verehre ihn ja auch so. Also gerade als Puppenspielerin weiß ich natürlich, was da abgeht. Ja.
Ja, grandios. Und wir hatten ja die These entwickelt mit Martin, das ist, jetzt kommen wir zu meiner Frage. Wir waren uns ganz sicher, dass vorher in dieser ganzen Branche, Theater, Film, auch jetzt unter uns, niemand gesagt hat, Käffchen. Dass dieses Käffchen wirklich durch diesen Film als geflügeltes Wort entstanden ist.
Ja, das hast du mir geschrieben. Das finde ich, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, es kommt tatsächlich daher. Mhm.
Ja. Weil heute dieses typische Käffchen, dass das einfach...
Käffchen, dass das daher kommt, ja.
Und dann habt ihr ja viel geprägt, weil wir haben ja überlegt, Harpe ja auch, ne, mit Horst Schlemmer, dieses Ich hab Rücken, ne, was war das Zweite?
So kann ich nicht arbeiten, finde ich.
Ja, so kann ich nicht arbeiten.
Also als ArbeitnehmerIn auf jeden Fall.
Ja. Also du hast da ja quasi für eine ganze Generation Sprichwörter hinterlassen da. Das finde ich grandios.
Wie cool ist das, wenn man, also es ist doch schon ein saucooles Gefühl, oder?
Ich sag dir als Schauspielerin auch, es ist, ich habe so viel gedreht und so viel gearbeitet in meinem Leben und was, dieses Glück, in Kultfilmen drin zu sein, ist ein ganz großes. Mhm. Und Kein Pardon ist der Spaß, den sie hatten. Und Linie 1, da sagen mir Frauen Mitte 50 oder so, die damals als junge Mädchen da drin waren oder 50 Jahre, dass ich sie sozialisiert habe, also ihnen Mut gemacht habe. Wir haben da so Mädchenfiguren gespielt, weiß nicht, ob ihr den Film kennt.
Ich habe Linie 1 heute noch, ich wusste nicht, dass du mitgespielt hast, muss ich ehrlich sagen, hab's jetzt erst mitgekriegt. Ich habe Linie 1 immer noch in meiner Spotify-Playlist, wenn ich mit dem Atelier bin und male, höre ich immer das immer ab und zu noch.
Das ist übrigens ein Insider zum Thema, ich kann auch Musical. Das stimmt nicht. Ich bin nämlich die Einzige, die nicht wirklich singen kann in dem ganzen Ensemble. Und ich bin beim Krippstheater haben sie mich nur genommen, was ja Musiktheater schon immer war, weil ich gut gespielt habe. Aber der musikalische Leiter hat mal gesagt, die können wir nicht nehmen, die kann ja gar nicht, vor allem nicht hoch singen. Damals waren Frauenstimmen, mussten natürlich hoch sein. Ich habe eine ganz tiefe Altstimme damals schon gehabt. Mhm. Da wollten sie mich nicht. Und dann hat der Regisseur mich aber durchgesetzt. Und dann kam das Linie 1 das Musical. Der musikalische Leiter Birger Heimann hat gesagt, Petra Ziese kriegt keinen Solo-Song, die kann ich singen. Also wirklich so. Und dann dachte ich, dem zeige ich's. Und ich bin nur in den Chorgeschichten drin, immer mit zweiter Altstimme, habe aber als einzige Schauspielerin kein Solo in Linie 1, was keiner weiß oder ist auch wurscht. Aber ich habe das alles durch Schauspiel gemacht. Ich bin jetzt wirklich nicht die tolle Sängerin so. Klar hätte ich singen können, aber das war ein Kampf zwischen diesem musikalischen Leiter und mir, weil dem war ich zu damals schon, wir Schauspielerinnen haben damals noch ganz andere Kämpfe geführt. Dem war ich nicht mädchenhaft genug.
Ja, ja.
Aber das nur beiseite. Und da Linie 1 hat auch noch, da bin ich so glücklich, dass ich da auch Frauen damals schon so empowert habe anscheinend, was mir damals natürlich nicht klar war. Aber war es toll.
Hör mal, Petra, wenn wir schon so eine Fachfrau wie dich hier haben, jetzt kommt eine investigative Frage, also ob wir vom Spiegel wären, wie die zwei kleinen Kinder in Kein Pardon.
Du bist doch vom Spiegel.
Was würdest du sagen, wie steht's denn aktuell um den deutschen Film, speziell um Komödien? Oder möchtest du dich da lieber bedeckt halten zu so einer Aussage?
Ach, das ist ein großes Thema, schon immer gewesen, es wird sich auch nicht ändern. Es gibt für mich tatsächlich, Polt hat einen ganz tollen Satz gesagt, habe ich gerade gelesen, Gerhard Polt, den ich auch sehr verehre. Der hat einen Satz gesagt, auf Drama oder Komödie, was hat er gesagt? Bei Komödie lachen die einen und die anderen lachen nicht. Aber nicht nur, dass die anderen nicht lachen, sie sind auch richtig sauer.
Ah, okay.
Und das finde ich einen super Satz, weil Komödie tatsächlich, also auch egal was es ist, Mr. Bean oder auch Kein Pardon, also sagen, ich finde es nicht komisch, ich finde es nicht lustig. Und dann ist aber nicht nur, dass die sagen, immer okay, ich finde es jetzt nicht, sondern die sind richtig sauer. Die Leute, mit denen ich dann rede, auch wenn ich Komödie.
Ja, das kennen wir sehr gut. Wir haben nämlich Club Las Piranhas nie gesehen, die Laura und ich. Olli ist ein Fan und waren dann zusammen im Kino. Letztes Jahr lief der hier noch mal im Kino in Köln zum Köln Comedy Festival.
Ja, war ein ganz toller Abend für mich.
Olli war begeistert und Laura und ich waren sauer. Nee, den Film, den alten Film noch.
Ach, der alte
Film. Es gab ein Special. Wir haben ja Kein Pardon noch mal im Kino gesehen. Wir hatten ja letztes Jahr die Chance, Kein Pardon wirklich noch mal im Kino zu erleben, weil das in Köln als Special lief.
Was kommt, Petra, ganz ehrlich, welchen findest du besser? Club Las Piranhas, den Film, oder Kein Pardon?
Natürlich Kein Pardon. Also ehrlich.
Ja gut, aber ich meine das. Ja. So ich habe auch nie behauptet, dass Club Las Piranhas besser
doch,
ist. Das
doch,
ist nicht
jetzt,
mein Thema.
Jetzt so, ne?
Nee.
Ich finde auch, ich habe ja mehrere Sachen dann noch, ein Mann in Fjord gemacht und sag mal, Mettmann, was ich noch. Und das war an nichts, kam man kein Pardon ran. Und Angelo war auch ein schwieriger Regisseur, reizender Mensch, aber ja, Komödie auch zu inszenieren ist wahnsinnig schwierig.
Ja.
Und wie gesagt, Camino, ich habe bei Jerks gespielt eben, das war wieder so wie in alten Zeiten mit Christian Ullmann da. Das war, ist ja nur ein Impro, weiß ich, kennt ihr sicher Jerks, oder?
Ja.
Das ist ja so ein Impro-Format, was mir sowieso sehr liegt. Und das war so auch wieder dieses wahnsinnige Ernstnehmen der Figuren, der Situation, sich selber nicht so ernst zu nehmen, ganz wichtig. Mhm. Du darfst, wenn du selber Komödie machst, überhaupt nicht eitel sein. Du musst dich gut kennen auch. Und ja, also Komödie zu machen, zum deutschen Film nochmal zurückzukommen, ist viel schwieriger. Und was in Deutschland dann tatsächlich das Problem ist, dass die alle mitquatschen, was lustig ist und was nicht. Das heißt, du hast coole Leute, deswegen hat ja auch Christian Ulm dann seine eigene Produktionsfirma gegründet und selber, weil wenn du jemanden reinquatschst in Komödie, das geht gar nicht. Und da sind so und so viele Leute, die keinen Humor haben, die sagen, ich finde es nicht lustig, das muss rausgeschnitten werden oder diese Farbe ist nicht lustig. Musik, Riesenthema. Ja, das ist ja also damit die Leute wissen, es ist witzig, es muss da jetzt lustige Musik drunter. Also so, deswegen ist in Deutschland Komödie, da quatschen zu viele Leute rein.
Ja, wir hatten das letztens, so schön interessant, dass du das sagst. Wir haben nicht kurz vor dir einen Gast gehabt, den Markus Barth. Genau, wie ist denn das, wie ist Gags zu schreiben? Weil wir bei dem Film immer überlegt haben, da sind ja teilweise Gags drin, die man eigentlich hätte totquatschen müssen. Also es sind so bestimmte Situationen, wo man dachte, wie ist das durch eine Redaktion gekommen? Und das erklärt natürlich einiges, wenn du das auch bestätigst, dass ihr einfach ein kleines, enges Impro-Team da irgendwie wart, dass diese Witze auch geschafft haben, so gespielt zu.
Das ist also, Komödie ist wahnsinnig angreifbar. Und ja, deswegen gewinnen ja auch immer, auch in Amerika, Komödien nie Preise, weil da die andere Hälfte eben nicht lacht. Und Drama, alle weinen. Also, ja, das ist okay. Ganz einfach eigentlich. Und Doris Dörrie zum Beispiel, die hat Männer, hat sie ja ihr erster Film. Und ich weiß noch, ich war damals im Kino und ich habe den Text nicht verstanden, weil die so gelacht haben, die Leute. Und Doris selber sagt, es ist ihr auch nie wieder gelungen. Das ist dann auch, du kannst es nicht mit Absicht machen eigentlich fast.
Ja,
Komödie.
Ja.
Also es muss so entstehen und wir waren ein cooles Ensemble damals bei Kein Pardon. Es war einfach so. Und auch mit Heinz Schenk, wir waren ein cooles Ensemble, der ja auch. Und auch der, auch schon verstorben ist, der Weinzierl, der den Regisseur gespielt hat in Österreich, der war ja auch herrlich, toller Bühnenschauspieler auch. Und ja, und das war einfach ein Glücksfall, aber auch erst im Nachhinein, weil damals die Leute es, wie vorhin schon gesagt, gar nicht so gutiert haben. Also Komödie bewundere ich alles, für mich die Königsdisziplin, ganz klar.
Und wann hast du denn mitgekriegt, dass der Film wieder Kult wird? Wie ist, also wenn ihr sagst, Kino, ne, war so mittelmäßig, kein Erfolg, alle waren enttäuscht. Wann hast du denn gemerkt, oh, jetzt kippt irgendwas um? Dass der eine andere Wahrnehmung
kriegt. Die war ganz toll. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Wie gesagt, damals gab es noch kein Internet. Ich habe dann nur irgendwann mal gehört, dass die Zahlen nicht so gut, habe es gar nicht verstanden, dass der nicht so gut läuft. Ich habe das auch, ich war damals noch nicht so, jetzt analysiere ich das mehr so für mich gar nicht analysiert. Es hat mich ehrlich gesagt das gar nicht so sehr interessiert. Also ich habe dann meine anderen Sachen gemacht. Ich habe es geliebt, da zu arbeiten und habe mich gefreut, dass ich dann außer Club Piranha die anderen Sachen gekriegt habe. Aber sonst.
Also diese Käffchen war immer eine Situation von Anfang an. Du hast nicht gemerkt, 10 Jahre später, oh jetzt auf einmal, weil der Film kam ja 2004 erst auf DVD raus, wo er nochmal irgendwie mehr Reichweite gekriegt hat. Also du hast nicht gemerkt, dass es eine neue Welle gibt, oder? Also für dich war es immer gleich
präsent. Auf der Straße, ja. Also,
ach.
Ja, oder am Set. Also das plötzlich ging das los. Das war noch so lustig. Das dürft ihr da wahrscheinlich nicht, weil jetzt dürft ihr schon wieder drin lassen. Ich habe dann, nachdem ich plötzlich damals genau da ganz viele Leute angesprochen haben auf Käffchen, kein Pardon. Und dann habe ich so eine junge Maskenbildnerin, die ist richtig rot geworden, wie sie mir begegnet ist. Also boah, ich knie nieder. So. Und dann sag mal, kannst du mir mal eine Frage beantworten? Warum plötzlich alle jungen Leute stehen jetzt auf kein Pardon? Und dann wurde sie noch röter und sagte, Kifferfilm.
Ach, Kiffer.
Ach, echt?
Nein.
Das haben jetzt mehrere bestätigt schon, dass es gibt so Filme, da gehört zum Beispiel Tanz der Vampire wohl auch dazu, also wahrscheinlich jetzt in der Generation jetzt andere Filme, die treffen sich halt, dann gucken diese Filme wirklich nonstop. Ich habe eine junge Kollegin, die ist Sängerin, auch relativ bekannte, die kann kein Pardon von vorn bis hin aus und die sagt auch, und regelmäßig kiffen sie halt und gucken sich kein Pardon an und sprechen mit und feiern den.
Ja.
Und ich ganz ehrlich, ich weiß, dass das ein Kifferfilm ist. Ich habe euch das nur nie gesagt.
Nicht. Ich dachte, das ist einfach so witzig. Man muss sich doch nicht dafür zuballern, um das witzig zu
machen. Nein, aber er hat
so alles. Aber es sind tatsächlich, warum so viele junge Leute den jetzt auch? Ja. Die feiern den wirklich ab, diesen Film. Also weil er komisch ist, aber ich selber kiff nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie das Gefühl auch noch ist. Aber ich glaube, Lachen ist dann nochmal potenziert.
Vielleicht.
Keine Ahnung.
Geht doch gar nicht mehr.
Würdest du denn sagen, weil wir sind ja jetzt schon ein paar Minuten vorangekommen irgendwie in den, wie viel sind es, 93, glaube ich, ne? Wir finden ja, dass der Film teilweise aber auch was ganz krass Bedrückendes und furchtbar Spießiges hat. Also wenn man so sich diese ganze Familie und wie es eigentlich dem, wir meinen so Mitte 20-jährigen Peter Schlönzke eigentlich im Leben so ergeht. Also keine Freunde, das mit der Freundin ist auch alles irgendwie sehr, naja, retardiert vom sexuellen Flirtverhalten oder wie auch immer man das nennen will, dass wir immer so pendeln zwischen, oh Gott, ist das unfassbar lustig, aber es hat auch eine tief traurige Seite.
Ja, das ist absolut richtig, du sagst, es ist Harpe und wenn ihr Der Junge muss an die frische Luft gesehen haben oder gelesen habt vor allem, ja. Das ist ja, diese Familie ist auch seine und Harpe, der ist so ein empfindsamer, sensibler Mensch und alles, was er an Komik gemacht hat, hat diese Tragik, auch seine auch ein Schlemmer. Da ist ganz viel von ihm selber drin. Und das ist natürlich seine Familie auch, die man dann in Der Junge muss an die frische Luft ja dann auch erlebt. Und das war bei Kein Pardon schon vorgelegt. Also das ist schon der Prototyp der Familie für Der Junge muss an die frische Luft ist in Kein Pardon gesetzt.
Ja, deshalb finde ich auch die Minute ja schön, wo du gerade spielst. Das ist ja kurz nachdem, also die Minute, nachdem Peter den Hasenkopf abgenommen hat und ausgeflippt ist und diesen großen Befreiungsschlag gemacht hat und alle nur noch fassungslos zugucken, der auf einmal diesen, also die Katastrophe im Drama quasi gerade passiert. Deshalb passt das ja, glaube ich, ganz gut.
Der Höhepunkt. Genau. Oh, ob der Harpe dann auch ein bisschen Frust in der Szene wirklich abgelassen hat?
Bestimmt. Also er, bei Harpe, wie der gespielt hat, wir haben immer sehr geliebt, wie er gespielt hat, obwohl er selber sich halt immer nicht so gut fand. Sehr oft bei wirklich wahren, gerade Komödianten, ist es so, dass die sich gar nicht genügen. Hat dann auch so eine Tragik in sich. Wir vergöttern sie und verehren sie und die sagen, nee, es reicht noch nicht und ist es wirklich komisch und führe ich was vor? Oder also immer diese Bedenken dann auch, ne? Mhm. Die sind nicht grob so Komiker wie Harpe oder Christian oder Loriot oder so. Oder auch Gerhard Polt, die machen sich ganz viele Gedanken und dass er wieder diesen Kopf abnimmt, da hat er ganz sicher, ich vermute das persönlich, diesen Frust abgelassen. Und auch, ich meine, man muss ja auch dran denken, Happe war damals Ende 30, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, wie er den Film gemacht hat. Und der hat ja als sehr junger schon im Showbiz gearbeitet und hat da schon viel erleiden müssen auch. Ne?
Nee, ich glaube Ende 20, so alt war Happe danach nicht, ne? Also er war jung.
Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, wie alt er war, aber er war noch nicht 40, auf keinen Fall. Aber der war schon ziemlich weit wund auch von der Branche, weil und Happe ist jetzt auch nicht kein Geschäftsmann. Es gibt ja Leute, die machen dann Reibach oder die sagen, weiß ich nicht, die. Aber er war immer Künstler und wollte nie die Menschen verletzen. Und dann fand ich immer schwierig, weil viele Leute natürlich, weil er so wahnsinnig erfolgreich war, die wollten immer mit ihm Geld machen. Ne? Ja. Und da Happe eben auch so ein gutgläubiger, menschlicher Mensch ist ja auch auf jeden eigentlich. Ich bin ja, wie wir einen Mann an Fjord gedreht haben, waren wir ja ganz herrlich in Norwegen. 4 Wochen oder 5 Wochen haben wir da gedreht und waren da richtig auf Tour zusammen. Und dann kamen die Touristenbusse und die haben angehalten, wie sie ihn gesehen haben, sind alle ausgestiegen und wollten alle von Harpe Autogramme oder ein Selfie oder so. Und Harpe hat alles Ja gesagt. Alles. Krass. Und jedes, und dann haben die ihm immer Tüten hingehalten mit Bonbons oder irgendwie. Der hat immer das Bonbon genommen. Immer sage ich, Happe, du musst es nicht essen. Ja, aber dann ist die doch traurig, wenn ich das nicht nehme. Also so ist er.
Och.
Und das war diese, das war, damit möchte ich schildern, einen Künstler wie Happe, der auch ein sensibler Künstler, der geht auch durch viel durch. Und deswegen ist Kein Pardon auch so gut, weil es diese Tragik eines Künstlers auch hat. Und dass er dann, ich ehrlich gesagt, ich persönlich mochte ja nicht so gern diese moralische Sicht drauf. Ja, dieses, ja, auch die Liebesgeschichte, die fand ich so ein bisschen konstruiert, so und die, auch jetzt, wie ich es wieder gesehen habe, hat die mich dann eher gelangweilt. Und das war dann, fand ich auch nicht wirklich Harpe, also wenn er dann so den Breiten macht und auch diese Liebesgeschichte, das war, ich glaube, das war auch so ein bisschen, wie machen wir 90 Minuten, wie kriegen wir eine Last Story rein? Aber,
ja, das müssen, ja. Ja, genau, ja.
Aber das gefällt uns an dem Film ja wirklich sehr gut, dass diese Drama-Elemente, also beim, desto öfter man den Film guckt, wir sagen ja immer, ne, so lang, unser Gag ist jetzt immer, wir schauen den Film so oft, dass der Film irgendwann auf uns zurückschaut. Also ein bisschen abgewandeltes Zitat. Weil man merkt ja, weil es wirklich so gut gemacht ist, dass diese Familienkonstellation mit der Oma, der Mutter, Peters Rolle, also man kann in jeder einzelnen Minute sich selber irgendwie entdecken, seine eigene Familie reflektieren und den Status auch gesellschaftlich in diesem Armen, ne, wir hatten ja nichts, auch die Oma ja grandios, also in dieser Geschichte, ich bin mit dem Bollerwagen losgezogen, versteckt sich ja ein ganzes Leben irgendwie vom Krieg.
Absolut, bestimmt. Und das also ist halt das eigene Oma dann auch, wirklich. Ja. Ne? Das meine ich mit, der führt keine Menschen vor, genauso, das ist auch mein Stil zu spielen. Ich suche immer diesen Menschen, ich werte nie den Menschen, den ich spiele, die Frau, die werte ich nicht. Ich sag nicht, das ist schlecht, was die macht oder böse. Ich habe jetzt, nächste Woche kommt, der läuft schon in der Mediathek, der Alte, da habe ich eine coole Großmutterrolle. Und da sagte mein Kollege zu mir, ja, die lügt ja wie gedruckt, sage ich. Die lügt nicht. Die lebt halt, die ist abgekoppelt. Ich war richtig, die lügt doch nicht. Also diese wertende Sicht habe ich nicht. Und die hat Harpe auch nicht. Und das ist was Seltenes, auch Christian Ulmen nicht. Ich komme immer wieder um ihn zurück, weil er mich so an ihn erinnert. Nur das ist eine ganz interessante Geschichte, auch bei Komödie, dass die große Liebe zu den Menschen, auch Roald Atkinson, Mr. Bean, was ich auch sehr liebe, die Liebe echt zu den kleinen Menschen oder zu den unseren Familien oder Familie, das ist was ganz Großes. Und da aber auch die, wie du richtig sagst, das hat was Tragisches oder was Spießiges. Das war halt nun mal so, ne?
Ja, und wie bei Mr. Bean ja auch die Ambivalenz zwischen Mr. Bean ist der arme, alleinstehende Mann, mit dem man Mitleid hat, und gleichzeitig ist das größte Arschloch, was es gibt.
Und die Tragik, also, dass der alleine Weihnachten feiert, ja. Und auch noch die einzige, die liebe ich, diese Truthahn-Szene, und die, wo er, ja. Wo er eine Chance hat, eine Frau zu kriegen, und sie will den Ring und er kauft den Aufhänger für das Bild. So, das ist so unglaublich witzig, finde ich. Also ich muss da sehr lachen, weil es so eine Tragik hat. Und weil man es erkennt auch. Schwierig. Also da komme ich wieder zurück auf deine Frage, deutscher Film. Das ist eben ganz, ganz selten bei uns. Das wird nicht hergestellt, weil die wirklichen Künstler, die das können, denen wird zu viel reingequatscht. Die wollen Gold mit denen machen, weil wir die alle kultmäßig gucken, rauf und runter. Dann wollen sie einen Film mit denen machen und dann quatschen sie ihn aber rein. Ich weiß noch, bei Tag, Herr Doktor, Dudenhöfer ist ja auch köstlich, herrlich. Waren tolle Dreharbeiten auch. Aber dann weiß ich noch, wie dann der Sender oder die Produktionsfirma, die Sender vor allem, sagte, wir müssen es untertiteln, weil das Saarländisch versteht jetzt vielleicht doch der ein oder andere nicht. Weißt du dann, hä? Und da weiß ich noch, und da habe ich gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Da war ich im Synchronstudio. Und also ich war ja Hochdeutsch da, ich war die Upper Class Feine. Aber ich gesagt, ihr könnt doch das nicht untertiteln, das ist doch großer Schwachsinn. Ja. Aber der Film ist dann tatsächlich nur im Saarland gut gelaufen, aber er lief dann auch nicht gut, weil die den nicht mehr beworben haben. Die haben nicht geglaubt an den. Und für Duden war das ganz, ganz schlimm auch.
Also, was ich glaube ich jetzt schon mal sagen kann, wir haben gleich noch eine visuelle Überraschung für dich, die dich vielleicht auch emotional beschäftigen wird. Das wird der Daddy gleich nochmal ausführen. Oder auch nicht, das werden wir dann irgendwie sehen. Aber weil das tatsächlich nochmal ein ähnliches Thema ist, wir würden nochmal ganz kurz gerne über den lustigen Glückshasen sprechen, weil du bist ja nun irgendwie sehr vernetzt. Das hat sich ja gerade auch nochmal bestätigt im Gespräch mit dir. Niemand weiß, wo dieser lustige Glückshase geblieben ist, dieses Kostüm. Und du musst uns das jetzt nicht beantworten, aber wenn du in den nächsten Tagen oder Wochen dir irgendjemand über den Weg läuft, den man fragen könnte oder rausfinden könnte, ob der irgendwo in einem Museum abgelegt ist, in einer ollen Kiste liegt oder so, weil das war, glaube ich, im Audiokommentar, ne? Korrigiert mich.
Genau, wir haben mit Martin besprochen, weil der lustige Glückshase, der im Musical vorkommt, ist definitiv ein neuer. Also macht ja Puppen auch der Martin. Wir haben geguckt, wie die Anatomie ist und so. Es ist nicht derselbe Glückshase. Wir wissen nicht, wo der Original Glückshase ist. Wir wollen das rausfinden.
Das ist unser Ziel. Und es kann ja nicht sein, dass dieser lustige Glückshase, also ich meine, der ist Kult. Der muss ja entweder irgendwo ausgestellt werden oder wir bringen den ins Tierheim. Aber der kann ja nicht irgendwo in der Kiste in irgendeinem Theater irgendwo liegen und verrotten.
Du, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, habt ihr schon Adlershof den Fundus? Ich meine, meistens ist es im Fundus, so Kostüme. Wart ihr da schon? Ja, wirklich?
Nee. Ja, müssen wir mal. Da rufen wir morgen direkt an.
Und morgen ist da, glaube ich,
die. Und du wohnst ja in Berlin, die musst du dir dann anziehen und abholen für uns, wenn du uns zuschickst.
So weit kommt's noch. Ich bin viel zu klein und zart für dieses Kostüm.
Frage, wir haben dich ja jetzt hier in der Leitung und können ja Fragen stellen, über die wir seit Monaten rätseln. In jeder Szene nahezu kommt eine Plastiktüte vor. Frag du das, Laura, erklär das.
Nee, mach. Ich bin genauso so interessiert. Komm, mach.
Weißt du was darüber? War das Absicht? War das ein Running Gag? War das geplant? Weißt du überhaupt davon, dass es so ist?
Ich weiß nichts drüber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Absicht war.
Okay. Weil es geht in fast jeder Szene, gibt es eine Plastiktüte. Sogar wenn die Publikum haben welche, wenn Peter durch den Gang geht, die Correga-Tabs, die Mutter mit, also es gibt immer Plastiktüten im Bild, immer.
Also das weiß ich nicht, aber so wie ich die Arbeit in Erinnerung habe, wurde sich über so Sachen, also das, was absichtlich war, ich glaube, es war eher so, dass der, die haben sicher drüber diskutiert, die Ausstattung ist ja unglaublich liebevoll, ganz großartig. Und da wurde jedes Detail genau, da gab es ja auch noch kein VFX und nix, die haben ja alles selbst gemacht.
Laura nickt als Schauspieler und wir wissen alle nicht, was VFX ist. Was heißt das? Ah ja.
Und was ja dauernd alles jetzt gemacht wird. Aber damals musstest du ja alles mit Hand machen. Und die, wenn ihr jede einzelne Einstellung, was ihr ja macht, jede Minute könnt ihr da das Setting, also die Ausstattung ist fantastisch. Und ich kann mir vorstellen, die haben natürlich drüber geredet, dass der ganz sicher jetzt keine Tragetasche hat oder was. Die haben sicher drüber geredet, was trägt der oder in was transportiert der das. Und dann haben die, war das halt die Plastiktüte natürlich und nicht irgendwie ein Jutebeutel oder, also darüber wurde sich sehr viel Gedanken gemacht. Auch was wir anhaben oder was wir essen, was gibt's da zu essen oder, und das hat aber immer mit der Geschichte zu tun gehabt und mit den Menschen. Wir haben das auch selber gesagt, so, ich will auf dem Buffet esse ich das oder ich hätte gern das oder so oder sowas, ja. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es nicht Absicht war, weiß ich aber nicht. Sondern dass das einfach, und Publikum hier zum Beispiel, die haben das dann selbst mitgebracht wahrscheinlich. Damals hat man wahrscheinlich, denke ich mal, in Plastiktüten mehr transportiert als jetzt.
Ja, das kann sein. Die Kostümabteilung war ja bei Heinz Schenk zu Hause und hat Klamotten für die Rolle. Gibt es auch bei dir auch?
Ja.
Hast du irgendwas Privates an?
Ist die Delfinbrosche von dir?
Die was?
Die Delfinbrosche. Du hast Sie können Highway to Hell von C&A singen, hast du so eine Delfinbrosche.
Und da haben wir
nur gedacht, was?
Wo habe ich die? Weiß ich gar nicht. Muss ich direkt nochmal gucken. Nee, nicht von mir. Also bei mir sind die Klamotten, da ist nichts von mir selber, außer Schuhe oder so. Nee, auch nicht. Und ich weiß noch, wir waren, damals gab es jetzt noch nicht diese großen Theaterfundi wie jetzt, wo wir mal hingehen. Ich bin mit der Kostümbilderin von Pontius bis Pilatus und ich weiß noch, dass wir dieses rote Kleid, was ich am Schluss anhab, dieses ganz enge mit dem großen Waschen, das haben wir in so einem Laden für ein bisschen so Prostitution gekauft. Ein bisschen so ein Laden, waren wir ganz glücklich, so hinten Kudamm, wo eigentlich so die Stilettos und die eher so die Damen einkaufen, die dann auf der Protze stehen. Also da waren wir total glücklich. Da waren wir ewig, haben wir gesucht für meinen Schlussoutfit, das weiß ich noch. Und das haben wir dann da gefunden.
Ach, du bist da echt mitgelaufen?
Ja, damals ist man Stunden, Tage lang. Und dann, jetzt haben wir immer noch nichts, das war damals so. Ach, krass. Die waren erst mal zu Hause und dann also die KostümbilderInnen sind damals mit den Schauspielern, weiß ich nicht, sämtliche Kaufweise war wahnsinnig anstrengend.
Am Set gab es ja auch mal irgendwie eine Art Lebensmittelvergiftung oder Magen-Darm, weil wahrscheinlich die Mayonnaise ja auch irgendwie abgelaufen war. Warst du da auch von betroffen? Weil der Habe erzählt das im Audiokommentar, dass irgendwie das halbe Set irgendwie krank war.
Das weiß ich auch nicht mehr. Nee, war ich nicht betroffen.
Das ist, glaube ich, die andere Szene, Familienhaus. Ich glaube, da waren nur alle, die bei des Schlönskes zu Hause wohnen, hatten Salmonellen.
Okay.
Es haben ja auch nur die Familie für sich gedreht und ihr für euch gedreht.
Ja, ja, das stimmt. Es muss ja Familie gewesen sein da. Oh Gott, ja. Ja, ja.
Da hast du Glück gehabt, dass du beim Fernsehen warst. Ja.
Ich glaube, wir haben im Sommer gedreht. Im Herbst, genau. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja.
Toll, großartig. Es macht sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen. Wir haben sehr viel Neues erfahren, Legenden begraben, andere neue Anekdoten sind aufgetaucht.
Ja, man weiß immer nicht so, was man denen antut. Ich meine, klar, also mit Heinz Schenk das sozusagen. Aber ich glaube, man kann das ruhig sagen, dass er auch. Und er war halt gewohnt auch, dass er alles kriegt, ne, durch den blauen Bock. Also er war da der
Chef. Ja.
Und der war auch verunsichert. Was ist denn das für eine Gurkentruppe? Der hat sich auch darüber aufgeregt, dass wir immer diskutiert haben. Das fand er furchtbar. Wir waren halt alle vom Theater auch. Und das waren schon zwei Universen, das kann man durchaus sagen. Wo wir uns angeguckt haben wie zu zwei Aliens. Und Dirk Bach, der ja auch ein ganz fantastischer Schauspieler, auch Theaterschauspieler und Komödiant, das waren ja Welten zwischen, also die haben ja nicht zusammen gespielt, glaube ich. Aber das waren lustige Gespräche dann auch bei der Mittagspause oder sowas.
Ja, wir merken das, wir haben ja noch den Manager bald, hoffentlich zu Gast von Dirk Bach, der ein bisschen erzählen kann aus dieser Zeit. Weil Dirk Bach spielt einfach großartig, ne? Der spielt ja, der ist ja, hatte so eine, also man merkt im Film die Präsenz sogar noch. Das ist, finde ich.
Ja, und das ist auch ja eine meiner Lieblingsszenen, weil die so eine Tragik hat. So eine große Tragik hat, dass der eigentlich stirbt, weil er alles erfüllen will, was in dem Fall H.P. Kerkeling, was der dann möchte. Der. Und allein das ist ja tatsächlich so bei uns, dieses, ich habe auch gedreht mit einer ganz jungen Kollegin und wir haben so eine Szene gespielt, wo wir ganz viel Rotwein trinken, das war natürlich Traubensaft. Und die haben wir ganz oft gedreht und improvisiert und die war so ambitioniert und hat es dann immer so auf Ex geschüttet, weil der Regisseur das so toll fand, dass sie den Rotwein auf Ex trinkt und die ist dann raus und hat sich übergeben. Mhm. Und kam wieder und sagte, ich mach weiter. Wo ich auch dachte, boah, echt. Also schauspiel ich ja selber auch zum Thema, was man darf sich nicht schaden, an vielem schaden sich. Und das hat Dirk Bach da ganz, ganz, ganz toll, ganz tragisch erfüllt.
Laura hat einen riesen blauen Fleck gerade, weil sie von der Kulisse gefallen ist, richtig? Zum Thema Schaden.
Was passiert einem noch einmal und dann wird man vorsichtig.
Ja, genau. Ja.
Von der Kulisse. Vor immer, ja klar mache ich das. Und dann, bam. Okay, ist das da alles gesichert? Genau.
Genau.
Einmal, nie wieder. Welchen Song, nochmal was ganz randommäßiges, welchen Song hättest du, liebe Petra, dir ausgesucht, wenn du bei dem Talentwettbewerb singen hättest müssen? Hättest du dir Highway 12 von C&A, Mein Vati hat drei grunzende Schweine, oder ein Lied von Karre Gott?
Natürlich Highway to Hell, ist ja klar. ACDC, keine Frage.
Hättest du
Highway to Hell? Hätte ich die drei zur Auswahl, hätte ich Highway to Hell genommen, na klar.
Ich hätte, glaube ich, das ist schon ganz schön schwer, Highway to Hell zu singen, wäre schon.
Du, da hätte ich so eine Performance gemacht, dass keiner gemerkt hätte, dass ich nicht singen kann.
So, okay. Stand das so auch schon im Drehbuch mit Highway to Hell von C&A oder ist das auch auf dem...
Das ist überhaupt, alles, was ich sage, ist absolut drehbuchgetreu. Also da war auch, wie die ganzen guten Komiker, da gab's, das ist schon wichtig, das, was du sagst und wie du sagst und in welchem Timing du sagst. Und ich weiß auch noch genau diese Szene, die ich auch so lustig finde, das war auch dieses total coole, dass ich das runterschraube, jeden Titel gleich. Das war Happe ganz wichtig. Dass das nicht irgendwie, nehmen Sie das oder nehmen Sie das? So habe ich natürlich angefangen, die zu spielen, die Szenen. Sie könnten das nehmen oder das? Ich sage, nee, Pokerface und einfach. Und die kennt die Songs auch nicht, ist ja auch scheißegal. Deswegen würde die auch so.
Ja, aber deswegen ist es so witzig.
Ja. Die Karin ist einfach, ja, hat den Oberstatus überhaupt da, den man aber nicht sieht im ersten Moment. Ne? Man muss sich da.
Ja, und das ist das Geniale bei den ganzen Figuren, dass in diesem Mikrokosmos-Sender, der ja immer noch gilt, deswegen gucken wir es immer noch so gern, dieser Regisseur, der diese Nullnummer von Regisseur, dann die Redakteurin, die aufsteigen will eigentlich, die Opportunistin, die das nur durch Rauchen und Trinken irgendwie, und dann dieser Tumbe, Gottfried Vollmer, ich weiß nicht, wie die Figur heißt, der überhaupt nichts sagt, der überhaupt keine Meinung hat, der nur.
Ja, Walter ist ja das Fähnchen im Wind, der sich allem anpasst, wenn ich bin deiner Meinung, dann bin ich seiner Meinung.
Genau, also
ist ja
wirklich dann, ne? Aber, und das ist das Starke, und ich finde es so witzig an mir selber, dass ich das jetzt erst im hohen Alter schnalle, dass die den Kaffee kocht, da die auch die typische Hospitantin, Praktikantin, die den Kaffee kocht, dass die dann die Karriere macht, weil sie genau weiß, wo sie hin will und die anderen nur schwimmen.
Ja. Das sagt Harpe im Audiokommentar auch, dass in der Folge, die wir ja heute haben, 56, 57 sind wir, 56. Da ist, als dann Harpe sein oder Peter seinen Ausraster hat, sagt auch der Walter, heißt er in die Figur, sagt auch direkt, also ich war nur für die Musik zuständig.
genau.
Und dann sagt Harpe auch im Audiokommentar, dass er wirklich Redakteure hatte, die genau so dann reagiert haben. So, also ich kann aber nichts für.
Genau, ja. Ich war so, ich weiß nicht, ob das der gleiche Audiokommentar ist, den kam dann raus, die DVD, und dann war ich hingerissen, weil Harpe über diese eine Szene sagt und die wunderbare Schauspielerin Petra Ziese irgendwas sagte über mich. Ich weiß nicht, ob das noch drin ist. Aber das war für mich so ein Ritterschlag. Also weil ich wusste, dass er mich mag und dass er gern mit mir arbeitet. Aber dass er dann öffentlich mir auch nochmal so eine Liebeserklärung macht im Audiokommentar, das war für mich eines der größten Geschenke überhaupt dann auch nochmal.
Das glaube ich. Wie schön.
Für uns war es das schönste Geschenk, dass wir mit dir reden.
Ja, oh, ihr seid entzückend, wirklich.
Sind auch ganz stolz.
Nein, wirklich.
Ist wirklich schön. Das ist ja auch nochmal was anderes, einen Insider hier zu haben.
Ja, ich weiß nicht, ich denke immer, ach, man kann sowas durchaus sagen, weil auch Kollegen oder Kolleginnen, die das hören, das tut denen vielleicht auch ganz gut, dass sie wissen, da wie viel Seele und auch Empfindsamkeit in sowas drin ist. Mhm. Dass es nicht nur Lachnummern sind oder so, oder warum es so gut ist, da bin ich überzeugt, ja, zum Thema Komödie, dass da viel Herzblut drin ist.
Ja.
Auch. Und viel, viel Engagement und wir das spüren, die Zuschauer.
Ja. Weißt du, wo das Paulinsche hingekommen ist nach dem Dreh oder während des Drehs?
Das könnte ich mir vorstellen, dass das Harpe vielleicht selber hat. Also.
Nee, Harpe meint, es wäre ihm geklaut worden beim
Wirklich?
Dreh.
Wirklich? Du, ich habe auch, ich habe ein T-Shirt damals, oder heute werden ja mal T-Shirts gemacht, Team-T-Shirts. Ich habe ein T-Shirt, kein Pardon, Harpe Kerkeling, und das habe ich geliebt und beim Sport getragen und nur beim Duschen auf der Bank liegen lassen und weg.
Nein!
Das ist bis heute ganz schrecklich. Ich als alte Puppenspielerin leide immer, wenn Puppenspieler, man klappt ja so, also wenn du sagst, die nicht Puppen spielen können, die machen immer, ich bin die Petra. Aber es ist, ich bin die Petra. Du machst die Vokale auf. Ja? Das ist der, und deswegen ist, man denkt immer, man muss zumachen, aber das Maul wird eigentlich immer geöffnet, wie im Echten ja auch. Mhm. Ich sage ja nicht, ich bin, ich meine nicht Mund zu bei Petra.
Ach, stimmt, ja.
Paulinsche ist dann nicht, und auch nicht zu groß aufmachen, sondern, weil das habe ich auch gern, Puppen haben ja auch so eine Aura und die lassen sich auch nicht so gern ins geschenkte Maul gucken. Das, ich bin das Paulinsche. Also das ist zwar dann größer, das A und Paulinsche, aber Paulinsche. Es ist nicht Paulinsche und es Paulinsche. Ist auch Paulinsche.
Ja.
Und stimmt.
Genau, und der Martin sagt auch immer eher den Unterkiefer auch mitbewegen, nicht nur oben
die Finger wegklappen. Ja, der Paulinsche natürlich, die braucht einen Unterkiefer auch noch, genau. Ja.
Ja. Hallo, hola.
Ja, jedenfalls, ja, das ist natürlich super. Ja, aber wir nähern uns. Ist ganz toll. Ich habe auch, ich bin Lesepart in dem Kindergarten, mache ich ehrenamtlich, liebe ich sehr. Und da habe ich auch immer einen kleinen Vogel dabei, einen Lesevogel, der spricht auch immer. Und der tröstet immer und der liegt vor. Und wenn dir ein Kind wehtut oder traurig ist, ist der kleine Vogel immer da. Und die Kinder lieben den über alles, der heißt Koko. Und Koko, ist auch ein ganz schönes Schleckermaul und so. Und wo ist Koko? Koko ist. Und das ist Klappmaul, also Figuren, Klappmaulfiguren, die leben. Die Kinder wissen natürlich, dass ich die spiele. Trotzdem, die lieben das. Wo ist Koko? Wo ist Koko? Also Puppen ist auch was ganz Tolles, ganz was Tolles.
Petra, vielen Dank. Es war ganz großartig.
Ja, es hat so einen Spaß gemacht. Ich könnte noch ewig weiter mit euch reden, wirklich. Ja. Ich bin ja auch so in der Plaudertasche.
Tschüss zusammen. Tschüss, Petra.
Tschüss, Petra. Danke für deine Zeit.
Tschüss, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war wirklich ganz reizend.